Kilometerfresser. Oh nee, nee, das war dein Part.
Dafür komme ich dein nicht Part. So hoch, Tarek. Das ist okay.
Ja, es ist 8 Uhr morgens, 8 Uhr 6, um genau zu sein. Einen wunderschönen guten Morgen von mir aus Kölle. Und wo bist du, Jonas?
Ich bin in der Nähe vom Bilsterberg. Ich weiß zu meiner Schande gerade gar nicht, wie der Ort genau heißt, aber es ist so eins der wenigen Hotels in der Nähe von der Rennstrecke. Und ich bin hier mit Polestar, um deren aktuelle Modelle auf der Rennstrecke zu fahren. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber quatschen. Und vielen Dank, das muss ich direkt vorweg schieben und ich gucke immer mal nach links, weil du da stehst. Vielen, vielen Dank, dass wir heute den Podcast aufnehmen können und ich dadurch eine komplette Urlaubswoche machen kann und ihr trotzdem Podcast hören und sehen könnt.
Auch von mir einen riesen Dank und wundert euch nicht, wenn ich auch meinen Kopf immer hier rüber drehe. Ich habe Jonas gerade in der Hand nämlich.
Und ab und also zu hast muss zumindest man sich Licht an. Es kann sein, dass es bei mir wieder richtig dunkel wird.
Nein, bei dir ist super. Also nee, ich sehe das schon im Video. Ja, guck mal, also es ist perfekt. Dein Zimmer ist super hell ausgeleuchtet.
Bin gespannt. Wir haben ja letzte Woche groß angekündigt, dass wir direkt mit einer gebrauchten E-Auto-Folge weitermachen und wir machen es nicht.
Machen wir in der nächsten Folge, weil wir sind unter Zeitdruck. Jonas muss gleich zum Drehen raus. Ich habe auch muss gleich ein Auto abholen. Deswegen, aber wir haben super, super zwei interessante Themen. Thema Nummer 1, brandaktuell. Ich glaube, es geht bald wieder mit dem Chipmangel los. Denn Thema Nexperia müssen wir kurz mal ansprechen.
Damit reinstarten, oder?
Ja, können wir gerne machen. Also ich habe einen Artikel von der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mhm. Und wenn der Jonas mir eine Minute gibt, würde ich das gerne mal ganz kurz zusammenfassen. Volkswagen wird nämlich höchstwahrscheinlich, es ist noch nicht natürlich nicht alles offiziell, ne, aber höchstwahrscheinlich einen Produktionsstopp einlegen müssen. Und zwar auch in Zwickau, wo die E-Autos produziert werden. Der Hintergrund ist wieder ein Chipmangel. Und zwar geht es darum, dass ein Zulieferer namens Nexperia, der 100 Milliarden Chips pro Jahr produziert, momentan nicht dazu in der Lage ist zu liefern. Oh. Und da fragt man sich natürlich, warum schafft man sich keine Vorräte an? Na, keine Ahnung, wenn man sowas während der Corona-Zeit schon mal erlebt hat und wenn schon mal die geopolitischen Verhältnisse momentan so unter Strom stehen. Aber ganz kurz, Zehntausende von Beschäftigten könnten in nächster Zeit mit dem Chipmangel an ihrem Arbeitsplatz konfrontiert sein. Das ist ein globaler Einschlag. Das ist wirklich heftig. Diese Chips sind wie Vogelfutter. Damit will ich sagen, dass die fast in allen Komponenten drin sind. Zitat. Beschreibt ein Branchenexperte das Problem. Man kann diese Chips natürlich redesignen, aber das dauert Monate. Und so lange halten die Vorräte nicht. Ändert sich nichts, dann ist die Lieferkette in absehbarer Zeit leer und dann stehen die Produktionen. Hintergrund der Krise ist die Tatsache, dass der Chiplieferant Nexperia im Mittelpunkt einer geopolitischen Auseinandersetzung steht. Weil Nexperia mit einer Produktion von jährlich 100 Milliarden Chips etwa die Hälfte des Weltmarkts im Bereich der Standardchips beherrscht, wird damit letztlich die ganze Industrie in den Konflikt hineingezogen. Bezogen auf die Autoindustrie beträgt der Weltmarktanteil 40%. Das ist der Wahnsinn. Schon aus diesem Grund ist Ersatz nicht so einfach zu beschaffen. Viele Nexperia-Kunden nutzen nun schnell alle möglichen Quellen, um ihren Vorrat aufstocken, weshalb die Preise schon kräftig gestiegen sind. Jonas, haben wir nochmal eine neue Chipkrise vor der Tür? Was meinst du?
Also krass. Also zum einen Quelle Frankfurter Allgemeine Zeitung, ne? Nur wenn du hier, dass man das nochmal kurz als Gänsefüßchen hinterher schickt.
Genau.
Aber ich find's krass, weil so gefühlt hatten wir ja während der Corona-Krise alle gesehen, hey, wir hatten eine Halbleiter-Thematik, wir hatten Chip-Shortage. So eigentlich hatte man ja gedacht, die Hersteller checken das. Ich meine, viele Chips kommen aus China, da kann man nichts machen, weil es einfach nicht rentabel ist, in Europa die zu produzieren, weil es viel zu teuer wäre, die Ressourcen teils in Fernost sind, da macht es keinen Sinn.
Nexperia hat eine Produktion in Hamburg.
Ach krass.
Ja, die produzieren sogar in Hamburg,
aber weißt du, was trotzdem die an Anteil machen?
Nexperia, allein die Produktion in Deutschland weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Ne? Aber so ist es nicht.
Es ist halt krass, wenn dann drin steht, hier aus geopolitischen Gründen, also nicht mal aus, hey, wir haben nicht genügend davon, wir können gerade nicht produzieren, weil wir wegen Schließungen oder irgendwas unsere Fabriken nicht machen dürfen wegen der Pandemie, sondern wenn du halt einfach wirklich, wenn einfach aus politischen Gründen gesagt wird, nee, wir liefern jetzt nicht. Ich meine, es ist ja auch, je nachdem, wer das dann entscheidet, ist ja auch für die wirtschaftlich jetzt nicht unbedingt das Cleverste, wenn du so riesen Auftraggeber hast und einfach nicht abzuliefern oder nicht abliefern darfst, ist ja für eine Firma auch nicht gut. Aber ich hätte das echt nicht gedacht, dass wir da, also ja, man weiß, dass Chips und alles aus der Richtung aus China kommen, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir gerade an dem Punkt sind, wo das als Instrument genutzt wird, um geopolitisch irgendwas durchzudrücken.
Und Jonas, ganz kurz, vielleicht sollte man das noch hier reinschieben. Vielleicht kann ja sein, dass einige das nicht wissen. Als ich das erfahren habe, war ich schon etwas geschockt. Warum? Thema Abhängigkeit von China und Russland. Halbleiter, aber seltene Erden, die man bei der Produktion von E-Auto-Batterien braucht, die kommen fast alle aus Asien, also China und Russland. Und rate mal, mit welchen beiden Ländern wir nicht so gut gerade da stehen. Also das ist echt krass. Und wir können das leider hier nicht selber produzieren, weil das in Europa nun mal unter der Erde nicht vorkommt. Das ist echt so eine ganz heikle Sache. Ne? Ich weiß nicht, was die Zukunft noch so bringen wird, was das Thema angeht.
Ja, es ist krass, weil du halt auf der einen Seite keine andere Möglichkeit hast. Dann auf der anderen Seite geht ja zumindest Recycling voran und man sieht, okay, jetzt mittlerweile auch in Akkus und so wird halt ein höherer Recyclinganteil genutzt, um eben nicht mehr auf die Rohstoffe an sich zurückgreifen zu müssen, sondern auch auf Rezyklate, dass es halt funktioniert. Aber wenn du dann halt siehst, dass du halt trotzdem in den Umfängen, wo wir aktuell noch arbeiten, wo so wenig zum Recycling überhaupt da ist, dass du immer noch auf Rohstoffe zurückgreifen musst, dass es also abhängig bist, ist krass. Und ich meine, klar, dass wir mit Russland Themen haben, ist logisch, da kommen irgendwie täglich sonst wie viele Cyberangriffe und das ist ja alles so parallel zu dem, was man sonst macht und
genau.
Selbst wenn sich aktuelle Politiker hinstellen und sagen, ey, wir sind in einem Cyberkrieg mit Russland, wenn das so allgegenwärtig ist, aber wenn dann jetzt China mitmacht und sagt, hey, wir shorten euch einfach die Sachen, die ihr braucht, wir geben euch weniger Chips oder so, das ist halt heftig, so, weil da kannst du halt auch den letzten Zug aus der Wirtschaft herausholen, wenn du einfach nichts hast, um arbeiten zu können.
Weißt du, wir waren ja alle mal in der Schule, hoffentlich. Und wir alle hatten doch unsere eigene Klasse in der Schule, ne? Klasse, ich sag mal 9B, 9A. Ich war in der 9A. Und in der 9A waren wir, sage ich mal, 40 Mann. Und unter diesen 40 Mann gab es natürlich Mädchen und Jungs und aus verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Charaktereinstellungen. Manche waren Hitzköpfe, manche waren kluge, manche waren sehr gescheit und manche waren sehr intelligent und manche weniger intelligent. Und einige von denen haben dann andere auf dem Schulhof verprügelt und andere haben sie haben sich eingemischt und versucht, das zu deeskalieren. Und andere haben nur zugeschaut. Und ich denke mal, dass sich das so weiter fortsetzt in der Politik, in den Parlamenten und so weiter. Es gibt immer Idioten, die sagen, ich bin kräftiger wie du, ich mach dich kaputt. Ne? Und dann gibt's natürlich diejenigen, die schlauer sind, die klüger sind, die versuchen immer zu schlichten, die versuchen immer politisch zu handeln. Wir müssen einfach nur hoffen, dass diejenigen, die uns regieren in der Welt, zu denen gehören, die etwas mehr Bums hier drin haben, anstatt weniger hier. Und weniger Ego, mehr Intelligenz und mehr Charakter. Denn alles andere hat der Welt in der Weltgeschichte bis jetzt in den Tausenden von Jahren nur geschadet. Geholfen hat uns alles nur das, wenn kluge Menschen an der Macht waren. Aber auch Menschen mit Charakter, nicht nur Klugheit. Auch kluge Menschen können Schweine sein.
Das Problem ist halt, wenn Diplomatie an eine Grenze kommt, wo du merkst, es funktioniert gerade nicht mehr so wie bislang und es funktionieren auf einmal wieder gefühlt mittelalterliche Sachen wie du zettelst einen Krieg an oder du haust einfach dem anderen auf die Nase, so blöd gesagt. Und das ist halt so das, wo du denkst, auf der einen Seite sind wir technologisch gerade in einem Bereich, wo du kaum noch siehst, wo es noch hingehen kann. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, hey, was kommt denn als nächstes technologisch? Du bist eigentlich an so einem ausgereiften Level. Und auf der anderen Seite hast du dann aber die Gedanken, gerade auch von Leuten, die dann in mächtigen Positionen sind, die halt einfach auf einem Stand sind von vor Jahrzehnten. Also ja. Das hatte ich damals schon, als der Ukraine-Krieg begonnen hat. Da dachte ich mir, ey, ja. Wir sind in einer Welt, wo KI gerade am Vormarsch ist. Wir sind in einer Welt, wo du gerade eine Pandemie überstanden hast, wo so viele Sachen sind. Und auf einmal greift jemand ein Land an. Also es war für mich so unbegreiflich. Und das denke ich mir dann jetzt auch bei sowas. Ich meine, du pflegst seit Jahrzehnten wirtschaftliche Beziehungen. Das geht ja alles Hand in Hand. Ich meine, China hat ja auch was davon, dass die uns die ganzen Chips und so verkaufen. Ist ja nicht so, dass wir die da in Lehnarbeit zwingen würden, uns die Chips herzustellen und dann bitte kostenlos rüberschicken, sondern wir haben ja wirklich auch Kosten. Und das ist ja, das ganze globale System funktioniert ja nur durch eine Zusammenarbeit. Und wenn du das halt so nutzt, dir selber quasi sagst, okay, ist egal, ob wir da jetzt gerade Umsatz machen oder nicht, Hauptsache, um da politische Interessen durchzudrücken, ist schon heftig. Also es war ja schon immer so, ne? Das ist, muss man jetzt auch nicht irgendwie kleinreden oder sich da Illusionen machen, aber ich finde es krass und ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Danke dir, dass du da den Artikel rausgezogen hast, weil ich hatte eher auf dem Schirm letztens irgendwo gelesen, dass VW eh überlegt, in Zwickau irgendwann die Tore dicht zu machen und da war ich auch schon überrascht, wenn du da das aktuell modernste VW-Werk hast, komplett auf E-Mobilität umgestellt. Aber vielleicht erübrigt sich dann von selbst, wenn einfach keine Chips mehr da sind. Dann können wir, die deutsche Autoindustrie, die scheitert dann nicht an der E-Mobilität oder so, sondern einfach an Chips aus China.
Okay, dann hoffen wir einfach mal das Beste und beobachten mal, wie die Situation weitergeht. Nächstes Thema, Jonas,
ich habe eine Frage bekommen,
genau,
Tarek.
Maingau, Frage der Woche.
Wir haben eine Frage der Woche bekommen, deswegen hier einmal wieder Handy in die Hand. Und zwar, es gibt eine nicht geöffnete E-Mail auf meinem Handy. Die meisten von euch wissen es mittlerweile. Aber das Konzept ist einfach cool und deswegen mache ich das jetzt hier auf vom lieben Magnus von Maingau. Hi Jonas, hi Tarek, hier kommt eure Frage für diese Woche. Okay. Sorry. Das beste Frühstücksei ist weichgekocht, hartgekocht, Spiegelei, Rührei, Omelett oder pochiertes Ei? Wir sind gespannt auf eure Antwort und Erläuterung.
Hart gekocht bei mir und Salz drauf und Pfeffer drauf, Jungen. Ganz einfach.
Echt kein Rührei? Du isst doch sonst, wenn du unterwegs bist, manchmal
Ja,
nicht. Ich
dachte,
du isst da
nehme
manchmal so Eierspeisen oder so Omelette oder
Rührei.
sowas.
Guck mal, es gibt ja beim Bäcker zum Beispiel so Brötchen belegt mit so Rührei-Patties, ne? Aber die müssen richtig, aber auch, die dürfen nicht flüssig sein. Ich hasse Eier,
Ja.
ich mag allgemein nicht so viel, nicht so gerne Eier, aber die dürfen bloß nicht flüssig sein. Blah, nee, kann ich nicht. Wenn schon, dann richtig hart. Harte Eier, Jung, harte Eier muss die Menschheit haben.
Ich kann es recht kurz machen. Ich habe eine Allergie auf nicht verarbeitete Eier, von dem
Oh,
her.
okay. Hat sich
Also,
erledigt.
ich
Wir
habe
zwei
das jahrelang.
Luschen,
Ja, wirklich. Da ist mir eine gute Frage und wir können es einfach nicht beantworten. Ich habe jahrelang einfach Eier gegessen, hat das nie auf dem Schirm und hat jetzt einen Allergietest gemacht und dann hat sich einiges erklärt. Auf jeden Fall, ich habe davor gerne Omelette gegessen, wenn wir unterwegs waren, gerade in den Hotels oder so, aber mittlerweile meide ich das. Was ich aber empfehlen kann, ich war letztens in Augsburg, waren wir in einem Café und da gab es veganes Ei aus Rührei, aus Rührei, aus Tofu.
Veganes
Veganes
Ei.
Ei von
Alter, das
veganen
muss ich mal
Hühnern. Die
ausprobieren.
haben sich,
Hallo?
die Hühner mussten sich vegan ernähren.
Veganes Ei darf man nicht
Nein.
Ei nennen. Vegane Wurst nennt man auch keine Wurst mehr. Hast du das
Stimmt.
vergessen?
Tarek, nicht das schon wieder. Aber wir haben, es gab eine vegane Ei-Alternative. Und das war ganz lecker aus Tofu. Das war auch ganz cool. Hatte wenig mit dem Ei zu tun, aber einfach so dieses was Warmes in dieser Konsistenz von einem Rührei. Weil ich finde, das ist bei einem Frühstück schon ganz geil, weil wenn du sonst frühstückst, so auch im Hotel, ich meine, was hast du groß, ne? Du isst irgendwie eine Semmel und einen Belag drauf und dann meistens Obst und Joghurt. Also es ist ja jetzt nicht, dass du da sonst was hast. Und wenn du dann sagst, okay, mal was Besonderes, dann ist schon cool, wenn da irgendwie eine Art Eierspeise ist. Deswegen finde ich das ganz, ganz spannend. Aber du
Also
isst ja eh zum Frühstück, du isst eh immer nicht viel, wenn wir unterwegs sind. Jetzt mal hier, mal Tacheles.
Cappuccino, Cappuccino. Aber Magnus, danke für diese sehr spezielle Frage. Gerne mehr davon, ne? Gerne auch mal mehr so kulinarische Sachen. Kein Ding.
Aber Thema Frühstück, um das vielleicht, wir haben letzte Woche, das wollte ich dir erzählen, wir haben noch unser Airbnb für London storniert, so 2 Tage vor Abreise.
Warum? Warum?
Weil ich habe doch dir noch gesagt, ich fände es eigentlich cooler, eine Unterkunft zu haben mit Frühstück.
Ja.
Und dann haben wir die Tage nochmal geguckt und haben Last Minute so ein Apart-Hotel gefunden, wo du quasi auch ein Apartment hast und aber normale Hotelvorzüge, also dass du
Sehr gut.
normalen Roomservice und Frühstück und sowas hast. Und es hat jetzt quasi nur den Aufpreis gekostet, den ein Frühstück war. Und dann haben wir gesagt, ey komm, wir
Okay.
buchen eh immer so, gerade gerade jetzt mit Kind, dass wir bis einen Tag vor der Reise stornieren können. Also zahlen auch gern lieber mehr, als dass wir halt an uns quasi zwingen, dann hinfliegen zu müssen, obwohl vielleicht der Kleine krank ist oder irgendwas. Und dann haben wir gesagt, gut, wir können eh bis einen Tag vorher stornieren. Haben wir storniert und haben das andere gebucht.
Ja, also super.
Frühstück hat schon einen Stellenwert.
Wenn sich preislich jetzt nicht so viel getan hat und mega, würde ich auch so machen. Weil überleg mal, eine Airbnb-Wohnung oder Bleibe ist eine gute Sache, du bist privat, aber du musst auch für dich selbst kochen, du musst dann selbst irgendwie machen, ne? Und hat auch seine Nachteile, wenn man Urlaub haben möchte und wenn man mit der Family da ist und dann mit Kind und so weiter, weiß er selber, es ist immer bequemer und einfacher, wenn einem das Frühstück serviert wird.
Ja, wir haben das jetzt oft halt irgendwo so auf dem Land oder so genutzt, ne, dass du dann irgendwie so ein kleines Häuschen oder irgendwas hast mit Airbnb, das geht, aber wir haben voll unterschätzt, wir haben auch nochmal Bewertungen gelesen, in London, also in der Metropole, in der Innenstadt, da kommen auf einmal Dinge wie, da stand in den Kommentaren, die Wohnung ist nicht gut genug gedämmt, du kannst die Vorhänge nicht gut genug zuziehen, so Sachen, die du überhaupt nicht auf dem Schirm hast, wenn du das ganze Jahr in Hotels bist, weil du davon ausgehst, dass ja Hotels so gebaut sind, dass du gegenüber den anderen Zimmern und auch nach außen isoliert bist, dass du gute Vorhänge hast, um dunkel zu schlafen. Ich hab das überhaupt nicht bedacht beim Buchen, dass das ja, wenn du ein Airbnb buchst, gar nicht so ist, dass es eine Standardwohnung ist, dass da in einem Wohnhaus halt, weiß ich nicht, 20 Parteien normale Wohnungen sind und ein Airbnb, das ist ein ganz normales. Und dann haben wir noch mal ein paar Kommentare durch, weil wir haben nur geschaut, haben wir ein Zimmer, wo der Kleine nachts, also wo der am Abend schon alleine schlafen kann, dass wir nicht um 7 schon ins Bett gehen müssen. Hast du eine ordentliche Küche, dass du alleine mal was kochen kannst und hast du genug Platz? Das waren die Anforderungen. Und zentral gelegen. So, und auf einmal denkst du noch mal dreimal länger drüber nach, denkst du, warte mal, ist vielleicht auch wichtig, dass es dunkel ist, wenn er schläft. Es ist vielleicht auch wichtig, dass du ein Haus hast, wo du dich auch sicher fühlst. Und da ist natürlich so ein Hotel dann doch nochmal angenehmer. Und da ist Airbnb oft verlockend, weil ja auch immer schöne Bilder sind und so. Und ich glaube, da hätten wir echt eine Überraschung gehabt, wenn wir hingekommen wären.
Ja, das glaube ich dir. Ich selbst persönlich bin auch kein Airbnb-Fan in dem Sinne, sondern ich möchte am liebsten immer nur in Hotels bleiben, wo mein Bett gemacht wird, wo mein Frühstück serviert wird. Airbnb ist für uns immer ein Thema, wenn wir mit unserer Idoan-Family, unserer Land Rover-Family, mit denen in den Urlaub fahren, denn dann können wir uns wirklich eine geile Villa mieten. Wir teilen uns nämlich immer die Kosten. Wir sind dann 7 Mann insgesamt und wir suchen uns aber auch wirklich saubere, geile Häuser aus mit Top-Bewertungen. Wir achten auch auf sowas. Also, ne? Und bis jetzt ist das immer gut gegangen, muss ich sagen. So, nächstes Thema.
Und bei dem Haus hast du ja das ganze Thema nicht drumherum, weil du ja das meistens alleinstehend irgendwo hast.
Genau.
Das werden wir in Zukunft, glaube ich, auch machen, dass wir bei sowas, also Fanhäuser oder sowas, auch wieder da, auch gerne über Airbnb, weil die oft coole Sachen haben. Aber da war es jetzt gut, nochmal nachzuschauen.
Ja,
Tarek, absolut. Nächstes Thema. Du hast einen Kommentar mitgebracht.
Ja, und zwar, was sehr interessant ist, ich muss es nur schnell raussuchen. Also ich habe einen Kommentar da, Jonas, der geht.
Ich habe nur das, ich wollte gerade sagen, ich zeige das den Leuten mal, nur als Gefühl, du hast mir das ja als Bild geschickt und wenn ich das hier aufmache, dann können die Leute das mal sehen, nur dass die wissen, wie wahnsinnig lang dieser Kommentar war. Und zwar,
aber hört bitte so, trotzdem gut zu.
Man kennt ja die YouTube-Länge und das ist jetzt auf meinem iPhone, ist das diese Zeigst Kommentarlänge. Also in normaler Breite, der ist so lang, es ist wirklich Wahnsinn, da hat sich einer mal richtig Mühe gegeben. Und manchmal, das wollte ich noch kurz davor schieben, ich habe manchmal das Gefühl, bei solchen Kommentaren, die Leute haben die auf Vorlage, so auch bei manchen Videos. So manchmal habe ich das Gefühl, da kommt, du machst ein Auto aus China und dann haben die genau den passenden Kommentar, kopieren den, fügen den ein. Kann mir doch keiner erzählen, dass der so einen Kommentar einfach aus nichts schreibt. Also wie viel Zeit musst du denn haben? Aber lies ihn mal vor. Willst du ihn komplett vorlesen oder nur in Auszügen?
Aber irgendeiner hat es ja nun mal geschrieben, auch wenn das jetzt in dem Fall vielleicht nur ein Copy-Paste war, ne? Aber ich denke eher weniger, weil ich habe den Leap-Motor getestet, den B10, und darunter kam ein Kommentar von Andreas Brauer 1982, eine Antwort-Kommentar auf ein anderes Kommentar, weil da hat einer kommentiert, ich würde mir nie was aus China kaufen, weil in China kosten die nur die Hälfte, warum kosten die Dinger in Deutschland immer so viel? Und da hat er gefragt, da hat er gesagt, Gegenfrage, warum sind die deutschen Fahrzeuge, die inzwischen so viel Made in China verbaut haben, in Deutschland so teuer? Denkst du, dass die Akkus und Motoren wirklich immer in Deutschland gefertigt werden? Denkst du, dass die Knöpfe, Displays etc. immer aus einem deutschen Unternehmen stammen? Die deutschen Fahrzeuge sind doch inzwischen die echten China-Kracher. Ne? Die Qualität ist erschreckend geworden. Die Türverkleidungen knarzen wie ein 100 Jahre alter Baum und so weiter, teilweise bei deutschen Modellen. Du kannst das leider auch in einem Audi oder in einem Mercedes prüfen. Vorschriften müssen auch die nicht auch die nicht, Vorschriften müssen auch die nicht-europäischen Hersteller einhalten, wenn sie auf europäischen Märkten verkaufen wollen. Also sprich die chinesischen Hersteller. Ne? Und natürlich müssen auch Zölle, gegebenenfalls sogar Strafzölle in bestimmte Länder Steuern bezahlen. Insgesamt davon wohl mehr als die europäischen Hersteller vor Ort. Das sind also keine Argumente, die ziehen. Ein chinesisches Fahrzeug kostet im Heimatland etwa die Hälfte von dem, was hier aufgerufen wird. Es muss also andere Gründe geben. Die Inflation, die hat uns inzwischen aus dem weltweiten Rennen genommen. Die Innovationen kommen zwar noch aus Deutschland, können hier aus Kostengründen aber nicht produziert werden. Das übernehmen dann die Chinesen. Und es geht weiter und weiter und weiter. Also ich kann das nicht alles vorlesen, Jonas, das würde 20 Minuten dauern. Aber am Ende hat er gesagt, aber man muss auch das Gute unserer hohen Steuern und Abgaben und damit der gesenkten Wettbewerbsfähigkeit sehen. Wir haben einen der besten Sozialstaaten. Wenn man mit 15 keinen Bock mehr auf Schule hat, kann man bis zum Besteigen der berüchtigten Kiste gut und vor allem sicher von sozialen Hilfen leben. Das gibt es so in fast keinem anderen Land. Und da hat er leider recht.
Ist auch schön, klassisches Wutbürgertum noch hinterher schieben. Ne? Ich habe mir den Kommentar auch komplett durchgelesen. Ich dachte so, ey, der hat wirklich an vielen Punkten recht und das ist auch inhaltlich gut. Jetzt analysiert, ne? Aber ich fand dann, wenn du dann hinterher schiebst, so diese AfD-Keule von wegen, hey, du kannst ja in Deutschland eh leben, ohne dass du jemals eine Sekunde gearbeitet haben musst, da denke ich mir so, ey, come on, also das kann da nicht dein Ernst sein. Du hast da wirklich einige Punkte getroffen, wo man sich gut drüber unterhalten kann. Und dann schiebst du so hinterher als nächstes vielleicht noch irgendwie einfach nur platt gegen eine politische Partei schießen.
Aber Moment, Jonas, ich muss da ganz kurz was dazwischen schießen. Wenn die AfD sagt, wir haben heute um 12 Uhr, es ist jetzt 12 Uhr, dann ist das ja richtig. Es ist ja nicht falsch, nur weil AfD das sagt, ne?
Absolut. Aber diese Aussage das ist ja kompletter Populismus zu sagen, ich kann mit 15 mich auf den Sozialstand berufen und muss nie wieder arbeiten. Also ganz so einfach ist es ja zum Glück dann auch nicht, aber ich verstehe ja die Richtung, ne? Also ich verstehe auch die Aussage, wir haben einen guten Sozialstaat, verstehe ich auch voll und ganz, haben wir ja auch. Also ist auch eine Sache, wo wir sagen, also für mich persönlich, wo ich sage, ich würde nicht wegziehen wollen von Deutschland wegen der sozialen Absicherung. Und das ist jetzt nicht, weil ich aufgrund von Bürgergeld lebe und hier jede Woche aufgrund der gesetzlichen Krankenkasse mir irgendwie was operieren lasse, sondern es ist einfach, weil ich weiß, wenn was ist, du hast so viele Fallnetze, wo du halt nicht durchfällst und wo du halt im Normalfall nicht von der Gesellschaft loslassen wirst. Dafür zahle ich auch gern Steuern und dafür unterstütze das System auch gern.
Ich bin aber jemand, der das auch kritisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Ich habe das 1:1 erlebt in meinem Leben. Ich war mal, bevor ich bei der Straßenbahn angefangen habe, ich bin persönlich nie einer gewesen, der immer zu Hause bleiben konnte oder vom Arbeitsamt leben wollte oder so. Kann ich nicht. Ich muss arbeiten. Ich zu Hause fällt mir die Wand auf den Kopf. Ja, geht einfach nicht. Deswegen habe ich zu Zeiten, wo ich mal keinen Job hatte, mir immer andere Jobs gesucht und immer andere Jobs auch gefunden. Und dann hatte ich mal für eine Zeit lang, 2 Jahre lang hier in Köln, einen Mietwagen-Service, Limousinen-Service. Wir haben Flughafen-Shuttles gemacht, wir haben Hoteltransporte gemacht zu Messezeiten, aber wir haben auch Krankentransporte gemacht. Wir haben auch, keine Ahnung, so Krankenkassenfahrten gemacht, mit schwarzen E-Klasse Mercedes immer, schön mit Hemd und Krawatte, ja. Genau. Aber ich war auf Teilzeit eingestellt. Ich habe da auch nur jeden Tag 5 oder 6 Stunden gehabt, morgens bis mittags, war für einen Übergang. Und wir waren 20 Mann mit 23 Autos. Glaub mir, 12 davon waren Arbeitslosengeldbezieher und die haben schwarz gearbeitet. Und das hat mir in der Seele wehgetan. Ich war natürlich angemeldet, aber da saß ein Fuzzi vor mir, der hat nicht nur das bekommen, was ich auch kriege, sondern nochmal vom Staat die Miete bezahlt bekommen, das bezahlt und er hat gelacht. Die haben gesagt, du bist doch bescheuert. Wieso? Mach es doch wie wir. Du bist doch bescheuert. Deutschland zahlt mir doch alles. Ne? Weißt du? Es ist schön, wenn man diesen Fallnetz hat, aber man muss das ganze System besser kontrollieren, man muss Grenzen setzen, Jonas. Und das sage ich dir als ein Kölner, der 1:1 dutzende Male, hunderte Male Zeuge von Sozialschmarotzern und das gilt nicht nur für Ausländer. Und jetzt alle scheiß Ausländerhasser, verzieht euch. Ja, ich kenne auch viele Deutsche, die das so machen. Und man muss als Staat dazu imstande sein, das besser zu kontrollieren, besser zu filtern. ganz, ganz, ganz wichtig. Natürlich, ein Sozialstaat ist was Tolles. Und wenn du und ich irgendwann arbeitslos werden, will ich, dass der Staat mir hilft. Es steht uns zu. Wir haben jahrelang Steuern bezahlt. Aber ich nutze das. Wenn einer anfängt, das auszunutzen und sich noch schwarz die Nase Gold verdient und sich irgendwo in Italien, in Griechenland oder in der Türkei noch ein Haus baut, hallo, da stimmt doch was also, nicht. Dann hat das ganze System irgendwo ein Loch. Aber das ist ein anderes Thema.
Verstehe ich vorhin ganz. Nur um das noch aufzunehmen, also ich verstehe den Ansatz und ich verstehe auch, dass die Leute sehen ja immer, auch gerade für Schwarzarbeit, ne? Die sehen ja immer nur, ja, sie müssen selber keine Steuern, keine Sozialabgaben zahlen, aber dass du schadest ja damit nicht nur dir, sondern ja auch der Gesellschaft.
Ja, eben.
Und das ist ja immer was, weil eine Sozialabgabe ist ja im Endeffekt nichts, wodurch die da oben bereichert werden, sondern das ist ja das, wodurch so ein System funktioniert. Und wenn du das halt nicht machst, dann funktioniert es halt nicht. Und wenn du selber Bezüge von irgendwas beziehst, gleichzeitig aber nicht dort einzahlst, wo du vielleicht einzahlen könntest, dann bist du halt einfach an einem Punkt, wo dieses System irgendwann kippt. Und da muss man halt aufpassen. Und ich verstehe auch da die Angst davor, dass sowas kippt und nicht mehr funktioniert. Aber ich verstehe halt nicht, wie man so einen Kommentar dann nochmal mit sowas reinhauen kann. Weil das ist ja ein komplett anderes Thema. Das hat ja da eigentlich nichts zu suchen. Und das wird auch nicht die deutschen Hersteller dazu bewegen, wieder in Deutschland zu produzieren, nur weil du jetzt vielleicht weniger Bürgergeld, Grundabsicherung, was auch immer zahlst.
Ja, genau, das sind eigentlich zwei ganz verschiedene Themen. Eigentlich wollten wir auf das obere Teil des Kommentars uns beziehen, ne? Wo und, er auch wirklich recht hat. Genau, egal, das ist jetzt wieder, aber dafür ist es ja so gut, wir sind so interaktiv hier beim Podcast und jeder von den Zuschauern und Zuhörerinnen, die können sich jetzt das Teil aufschnappen und gerne das kommentieren, worauf die Bock haben.
Aber um da nochmal den Kommentar, den ersten großen Hauptanteil kurz aufzumachen, ich verstehe das schon, dass der da sagt, hier, wir sammeln quasi nur noch China-Teile und bauen sie zusammen, weil man natürlich nach außen so oft den Eindruck hat. Ich habe letztens eine Doku gesehen über die Akkuherstellung von BMW, sehr empfehlenswertes Video auf YouTube von Tom Bötticher, der hat ein Video gemacht, wie quasi die Zellen gewickelt werden, wie der Entwicklungsprozess dahinter ist. Der ist selber Chemiker und versteht quasi nochmal tiefer Batterieentwicklung als wir. Und der hat ja auch gezeigt, BMW hat eine komplette Testfabrik, wo die Batterien einmal wickeln, wo die komplett die neuen Technologien ausprobieren für die neue Klasse, alles neu machen. Und dann nehmen sie dieses Know-how und geben es Kattel und Kattel baut den Akku, weil die einfach sagen, sie können es in Deutschland nicht so günstig skalieren, dass es sich lohnt, Rohstoffe erst zu importieren, hier in deutscher Wertschöpfung aus den Rohstoffen die so zu verarbeiten, dass du die verwenden kannst und dann auch noch die Akkus herzustellen. Da sagen die, die haben lieber die Innovation weiterhin durch Patente und so kannst du sie auch schützen und fertigst dann einfach nur in China bei Kattel. Und das fand ich sehr spannend, weil du einfach diese Mischung gesehen hast. Hey, wir kaufen nicht nur noch, weil das suggeriert ja auch so ein bisschen der Kommentar. Wir kaufen einfach das ein, was die Chinesen machen, kombinieren es cooler und haben deutsches auch so. Nee, wir entwickeln ja immer noch selber. Und ich finde gerade bei einem Auto oder bei der Großindustrie, die Wertschöpfung ist ja immer noch die Entwicklung. Ob jetzt Einzelteile in Deutschland gefertigt werden müssen oder nicht. Ich meine, warum hat sich das nie durchgesetzt?
Es geht auch um Arbeitsplätze, Jonas. Es geht auch um Steuern, die dadurch entstehen. Es geht ja auch. Und da muss ich aber ganz kurz nochmal reingrätschen, warum Renault macht das anders. Oder Alpine. Denn die entwickeln ihre Autos 100% in Europa. Nicht nur in Frankreich, auch in anderen Teilen Europas. Beim Briefing, wo ich letztens bei Renault war, hast du vielleicht auch mitbekommen, oder bei Alpine, da werden zum Beispiel die Akkus, die Batterietechnik, alles hier entwickelt und auch hier produziert. Natürlich kommen die seltenen Erden und ein paar Teile aus China, eventuell, weil man es nicht anders machen kann. Aber die Dinger werden auch in Frankreich produziert. Hier bleiben die Arbeitsplätze. Verstehst du, was ich meine? Und da legen die großen Wert drauf.
Aber sag mal ganz
ehrlich, also wenn man will, geht das.
Aber sag mal ganz ehrlich, so eine Batterieentwicklung. Nicht die Entwicklung, sondern die Herstellung. Wie viele Arbeitsplätze hast du denn tatsächlich in einem Batteriewerk? Also das ist ja immer das, was ich mir auch denke. Du hast ja mittlerweile in diesen hochautomatisierten Prozessen hast du ja kaum noch Leute, die da überhaupt arbeiten. Also es ist jetzt nicht, dass du dann in einem Fabrikstandort wie, weiß nicht, VW-Standort mit 12.000, 15.000 Leuten schließt, sondern das sind ganz andere Fabriken, das ist ein ganz anderer Arbeitsload, wo du dir sagst, naja gut, ob jetzt drei Leute vielleicht noch da sind, die irgendwelche Roboter überwachen oder ob die in China sitzen, macht für mich keinen Riesenunterschied. Es wird ja einen Grund haben, warum große Konzerne wie Volkswagen sagen, wir können keine Batterien hier herstellen, weil es einfach zu teuer ist. Und wenn du das dann nochmal auf den Preis umschlägst, da wird halt ein Auto irgendwann unbezahlbar. Und solange die Wertschöpfung hier bleibt und die Entwicklung vor allem, und das dann nicht heißt, ja, wir haben jetzt da das Entwicklungszentrum komplett nach, weiß ich nicht, Indien verlagert, weil es günstiger ist und in Deutschland sitzt nur noch das Marketing, damit du hier für den Markt das machen kannst, glaube ich, ist das schon in Ordnung, weil es ja auch
naja,
schon
gut,
immer so war.
Aber was haben wir jetzt am Anfang besprochen vor 30 Minuten? Thema Chipkrise, Thema Abhängigkeit. Und da fängt das
absolut
nun mal an. Und aus jedem Tropfen entsteht auch ein See. Und deswegen drei Arbeitsplätze hier, 10 Arbeitsplätze da und 20 da und schwuppsdiwupps, bumm, ist eine ganze Industrie.
Aber es macht ja keinen Unterschied, ob wir keine seltenen Erden bekommen, um die zu verarbeiten, oder ob wir keine Akkus kriegen. Also du bist ja so oder so abhängig. Das heißt, du kannst ja auch dann lieber davon profitieren, dass du günstigere Arbeitsplätze, das Know-how von vor Ort oder auch die Produktionsanlagen von vor Ort nimmst. Ich meine, so eine, wie heißt es, Electricity oder wie das heißt von Renault, da in der Nähe von Paris, das musst du ja auch erstmal hinstellen, das musst du erstmal aus dem Boden stampfen. Das ist ja ein Rieseninvest dafür, dass du dann vielleicht dort irgendwann gewinnbringend oder lukrativ.
Trotzdem, ich unterstütze das. Ich finde das gut, ich unterstütze das und das ist der richtige Ansatz, das ist ein richtiges Zeichen. Zumindest als Deutschland sind wir zu klein, aber die Idee hinter Europa, das sollten wir beibehalten. Wir müssen auch unabhängiger werden zwischen dem Ganzen, wer hat den längeren, zwischen USA und Russland und China jetzt mittlerweile auch. Und Indien kommt auch ganz groß. Thema Indien sollten wir vielleicht in der nächsten Woche nochmal besprechen. Da passiert auch eine Menge.
Also das auf jeden Fall, aber es ist ja auch nicht so, wie jetzt der Kommentarschreiber suggeriert, dass wir nur China-Teile nehmen und einbauen.
Nein,
also, wenn du so ein Auto zerpflückst.
Aber der Ansatz ist schon richtig. Der Ansatz ist schon richtig. Natürlich. Wir können es uns niemals so einfach machen. Niemals. Ja.
Aber du hast halt deutlich weniger Teile, die nicht aus Europa kommen, als man denkt. Weil dieses ganze große Konstruktauto wird ja alles noch hier gemacht. Also du hast die Presswerke, du hast die ganze Struktur, du hast so viele Themen, die in Europa hergestellt werden und auch von hier kommen und nicht eben alle aus China dann nur noch. Das, weil es wirkt ja so ein bisschen, wie der schreibt, wirkt ja, als würden wir uns in 300 Baukästen und Schubladen und Lagerhäusern bedienen, einfach alles einkaufen, sind hier nur noch zusammenschrauben und dann hast du ein Auto. Ist ja schon nochmal ein bisschen anders.
Okay, Bro. Sonst noch was? Hatten wir diese Woche?
Was steht bei dir vor der Tür? Bei mir steht kein Auto mehr da, wenn ihr den Podcast hört.
Ich sitze hier in einem ID.7, der wird jetzt in 2 Stunden abgeholt. Ich liebe
nochmal,
den ID.7.
Nochmal ganz kurz. Nochmal die Sitze durchmassieren
genau,
lassen.
Genau, Mann. Und der hat Massage, der hat Sitzheizung und Sitzbelüftung. Das fand ich super während der ganzen Fahrt. Und inklusive Sitzheizung plus Massage, das hat richtig gut getan auf Langstrecke. Und ich bin auch teilweise, unser Video, unser Italien-Reise-Video ist schon online. Für all diejenigen, die das jetzt hören, schaut gerne rein. Thema ID.7, Thema Langstrecke, Thema Ladekosten in Italien, Thema Ladekosten allgemein unterwegs. Und wir haben insgesamt 2850 Kilometer damit gemacht. Und ich habe echt eine Menge zu erzählen. Aber das Video ist sehr knapp geworden, also sehr, sehr, sehr kurzweilig. Knapp 35 Minuten, das reicht.
An der Stelle, perfekte Überleitung, nochmal zu Maingau.
Ja.
Wenn du in Italien unterwegs bist oder sonst irgendwo, du hast in Europa 750.000 Ladepunkte, die du mit der Maingau-Karte oder der App abbilden kannst. Und zur App vielleicht, die haben auch eine Routenplanung. Das heißt, wenn du vielleicht nicht selber elektrisch fährst, du kannst in der App einfach gucken, hey, du wählst dein Auto aus, gibst ein Ziel ein und die zeigen dir, wie du fahren würdest oder wie du fahren müsstest. Das habe ich auch schon mal ausprobiert und das passt wirklich auch zu den Autodaten. Das heißt, du kannst entweder deine eigene Route mit deinem E-Auto schon mal vorplanen, so wenn du jetzt mit einem Test irgendwie tief nach Italien fährst, weiß nicht, wie lange dauert es wirklich, wo habe ich eine Routenplanung, willst dich nicht ins Auto setzen, um das zu überprüfen. Das geht in der Maingau-App, finde ich sehr, sehr spannend. Und natürlich, wie immer, die Kostenteilung AC, DC.
Ja, genau. Und denk dran, alle Maingau-Kunden bekommen dann nochmal günstigere Ladekosten in Deutschland.
Richtig. Vergesse ich manchmal zu erwähnen.
Das ist ja mein Part. Danke. Danke an Maingau nochmal an dieser Stelle für die Unterstützung.
Ich habe noch einen kleinen Kommentar mitgebracht, Tarik, dass ich hier nicht mehr wieder nachsagen lassen muss, dass ich keine Kommentare mitbringe. Und zwar, der Volvo ES90 ist ja jetzt aus dieser Sicht vergangene Woche online gegangen. Und genau, da hat einer kommentiert, den als Kombi und eine attraktive Leasingrate. Vielleicht kann er damit das deutsche Straßenbild prägen, wie die alten Volvos damals. Mhm. Zu wünschen wäre es, die Autos sind zu schön, um sich im Autohaus die Räder platt zu stehen.
Das stimmt
und
wirklich.
Ich verstehe den Ansatz. Also ich finde auch wirklich, der Volvo ES90, auch wenn der aus China kommt, was auch viele Kommentare waren, dass der ja in China hergestellt wird und so weiter, ist ein wirklich schönes Auto geworden. Ab 72.000 Euro kriegst du echt einiges an Ausstattung. Und ich denke mir, also gerade für diesen Basispreis von 72, wenn die den als V90 oder EV90, wie auch immer er dann heißen würde, gebracht hätten. Und ich habe geguckt, wenn man im Internet sucht, man findet von, ich glaube, der Auto Illustrierten oder so, von irgendeiner Zeitung, die haben mal ein Mockup gemacht, wie das aktuelle ES90-Design als Kombi aussehen würde. Und ey, das sieht so gut aus. Ja. Aber wenn man bei Volvo ein bisschen nachhakt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Kombi kommt. Und das ist logisch, weil der Kombi ist sowas Europäisches, wenn nicht sogar fast Deutsches, dass es einfach keinen Sinn macht, global ein Auto zu entwickeln und zu machen. So, der ES90 ist ein Weltauto und den kannst du ja nicht für Deutschland nochmal als Kombi bringen. Auch wenn man ja gesehen hat, gerade NIO, ET5 oder so, ein Kombi entwickeln geht ja anscheinend auch schnell und günstig. Aber es wäre schon cool, so stell dir vor, diesen als richtigen Kastenkombi, wie früher die Volvo-Modelle.
Nicht Kastenkombi, sogar eventuell so in Richtung Shooting Brake mit so leicht abfallenden
Linie. Ja, aber gib den Leuten doch mal wieder, gib den Leuten doch mal wieder Nutzwert-Kombi. So nicht dieses, wo du eigentlich fast ein Coupé hast, sondern wirklich, ist hier kurz eine Volkswagen-Werbung.
der ist ausgegangen hier.
So dein Hintern zu weit hoch bewegt, oder was?
Ja, die 7. Ja, okay, meine Lieben.
Eine darf ich noch ganz kurz ein was, weil da wirst du dich freuen. Ich weiß nicht, ob du es gestern auf Instagram gesehen hast. Ich habe eine Story gemacht. Ich wurde vom Flughafen hierher mit einem Polestar 4 geschuttelt.
Habe ich gesehen,
mit Tasten. Und die haben Polestar 4, neues Lenkrad mit Tasten.
Ja,
die haben im Modelljahreswechsel 26, haben die Soft-Touch-Buttons weggenommen. Ist zwar weiterhin Klavierlack, aber, oder halt Hochglanzplastik, aber du hast physische Buttons wieder. Also man sieht, die Autoindustrie hört auch manchmal auf die Käufer oder potenziellen Käufer.
Genau. Und ich bin gespannt auf die Facelift-Modelle von den ganzen ID-Modellen, die das dann auch endlich bekommen werden.
Ja, jetzt hör auf, wieder hier über Volkswagen zu schwärmen, nur weil du ein ID7 bist.
Ich habe mir gerade das Lenkrad vom ID7 angeschaut und dann denke ich auch, okay, Volkswagen ist ja auch bald da. Ne? Alles klar, meine Lieben. Bis nächste Woche.
Schön war's. Bis nächste Woche. Danke euch.
Bis dann. Danke. Ciao.
Ciao.